Vorweg bitte ich darum, mein nicht wirklich akzentfreies Englisch zu entschuldigen, wie auch die vermutlich oder mit ziemlicher Sicherheit falsch ausgesprochenen chinesischen Bezeichnungen. Vielen Dank. What will you do? Samstagnacht und aufgewühlt vom Tanzstück Argon gehe ich in Richtung Burgtheater, ergriffen von der Energie, die die Impulstanzpremiere von Florentina Holzinger vermittelte. Besonders, wenn der knienden Performerin die Fäuste bandagiert werden, sie dann, in einen Boxermantel gehüllt, die Kapuze ins Gesicht gezogen, auf den Boden drischt, keucht und immer schneller schnauft, als müsse sie die Stimme erst wachrufen, rausziehen aus den Eingeweiden diese tiefe, schier animalische Stimme. What will you do when I come over you? Sie lässt keinen Zweifel an ihrer Wandlung zur aufbegehrenden Einzelkämpferin, von deren Erweckung das Stück handelt. Auf allen Vieren, um sich schlagend, brüllt Holzinger, Suddenly I had a strange feeling, a purpose, all in one with nature. Während ich dies schreibe, befinde ich mich in Xi'an, Metropole der chinesischen Provinz Shaanxi, in deren von Shoppingmalls und Hotels überragten Altstadt ich auf einen taoistischen Tempel stieß. Der Altarraum des Hauptgebäudes war von 4 Meter hohen Statuen flankiert, mit erhobenen Schwertern und Lanzen zum Angriff bereit. Krieger des alten Chinas, die im heiligen Kanon angelangt, mit verzerrten Gesichtern, geweiteten Augen erschreckend real wirkten, gnadenlos und kaltblütig verrückt und blutrünstig. Nicht verwunderlich, dachte ich mir, dass die Taoisten den Kriegsherren und Brandschatzern der Vergangenheit die Form von Göttern gaben, um der Gewalt, die ein Mensch auszuüben imstande ist, beizukommen, sie zu bannen. Selbst wenn das Tanzstück Argon in weiterer Folge in den Klamauk abgleitet, in diesem Moment ist die Transformation greifbar, Holzinger ein entfesselter Ausnahmezustand, anders und beängstigender, aggressiv als die Betrunkenen, die mir auf der Ringstraße entgegenstolpern. Vom Passagen- oder Volksgartenclub high-heelige Klacker und plumpe Anmachsprüche. Damit konfrontiert erscheint mir Holzingers Performance echter als das Grölen und Schlangestehen vor zugekoksten Türstehern, irgendwie ehrlicher, realer als das oberflächlich aufgeputschte Samstagnachtspektakel im Namen von David Guetta und Flying Hirsch. Die Arroganz gewöhne ich mir schnell ab, weil klar, eine solche Empfindung ist mir als fragwürdig, war das Versprechen über den Alltag hinaus hebender Gewalt doch einer der Gründe, die am 15. März 1938 Abertausende just hier an diesem Ort Adolf Hitler zujubeln ließ. Davon abgesehen beschlich mich während der Impulstanzvorstellungen der Eindruck, der moderne Tanz huldige in einer faschistoid zu bezeichnenden Art dem Körper, dem Ideal des schönen, jungen, austrainierten Leibs. Tagsüber wandern wenige Touristen über den Heldenplatz, verlangsamen den Schritt, gehen sie an den Fiakern vorbei, um, so scheint's, ein wenig vom Wiener Idiom zu erhaschen, welches Reiseführer oder Tourguide versprechen und die schnauzbärtigen mit Melonen behüteten Kutscher tatsächlich in erstaunlicher Prägung beherrschen. Von der Nationalbibliothek bis zu den Rosenhecken am Durchgang zum Burgtheater zeigt sich das Areal gähnend leer wie der Tempel im Volksgarten, dessen eigentlicher Inhalt, eine Marmorstatue des griechischen Heros Theseus mit erhobener Keule bereit den Kentauren zu erschlagen, im Gegensatz zum chinesischen Ponton mit ausdruckslosen Gesichtszügen, vor fast 100 Jahren ins Kunsthistorische Museum übersiedelt wurde. Ein Ort wie das Regierungsviertel ist jedoch nie ohne Menschenmengen zu denken, ohne die Ereignisse, die diese hervorriefen oder veränderten. Eine persönliche Erfahrung mit einer politisch motivierten Masse verdanke ich der Occupy-Bewegung, die 2012 den Platz vor der Londoner St. Paul's Cathedral besetzte. Man warf sich die Guy Fawkes-Maske über, scherte sich nicht drum, dass Warner Brothers als V for Vendetta Markeninhaber an der vage lächelnden, anonymen Visage eines stilisierten Attentäters verdient, der, wie man es mir in der Novembernacht des alljährlichen Bonfires erzählte, als einziger Mensch das britische Parlament jemals mit ehrlichen Absichten betreten hatte, um sämtliche Politiker, Bischöfe und Vertreter des englischen Hochadels auf einen Streich auszulöschen. Die Hipsters, obdachlosen Unidozenten, der grauhaarige Skater mit seiner kleinen Tochter oder die Frau, die in Londoner Parks Haselnüsse pflückte und diese für Einkaufszentren an Passanten verschenkte, Sie bündelten sich unter Slogans aller Reclaiming Our Dignity, One Square at a Time oder Property is Theft. Der Grund fürs Kambieren vor dem Portal der Kathedrale lag in der Abwehr zunehmender Einflussnahme von Seiten der Konzerne, lag darin, im öffentlichen Raum mehr zu sehen als ein Instrument für Shopping und Gastronomie. Durch die Besetzung öffentlichen Raumes wollte man zeigen, dass dem Einzelnen trotz postdemokratischer Verhältnisse Wege des Widerstandes zur Auswahl stehen. Vordergründig mochte der Protest, wie schon der Name bzw. mittlerweile die Marke andeutet, eine Sache der Besetzung und damit des Ortes sein. In seiner Tragweite war Occupy aber weder der Zuccotti Park, der Platz vor der Europäischen Zentralbank in Frankfurt oder der Bozner Platz in Innsbruck. Ich glaube, dass Occupy nicht durch die Maske, sondern durch das Zelt zu verstehen ist, dem Emblem des Nomaden. Nicht der Ort ist wichtig, sondern die Gedankenreise und der dadurch kurzzeitig geschaffene Freiraum. Bis zur polizeilichen Räumung im Februar 2012 wurde der Platz vor der St. Paul's Cathedral in einen gesellschaftlichen Think Tank transformiert. Durch Besetzung wurde kein geografischer Ort erobert, aber die Möglichkeit geschaffen, eine Idee zu entwickeln. Wie sich eine solche für das jetzige Österreich gestalten könnte, frage ich mich gar nicht, sondern stehe am Heldenplatz beunruhigt vom Wissen, nicht mal Widerstand in kleinem Maße hinzukriegen. Ich habe einen Auftrag als Blockschreiber für die Seestadt-Baustelle in Aspern angenommen und als mir vorgeschlagen wurde, Aspern-Seestadt in den Texten in Kleinschreibung zu verwenden, da dies das Markenzeichen wäre, vorschnell zugesagt. Bald darauf konnte ich mich einer gewissen Irritation nicht erwehren. Durch diese Schreibweise war mein Blogtext mehr oder weniger zu einem Werbeträger mutiert. Meine Absicht war, die Geschichten der um die Großbaustelle anzutreffenden Menschen zu sammeln. In diesem Vorhaben stieß ich erstaunlich oft auf Occupy-verwandte Squatting-Konzepte. Einmal querte ich die Schuttanlage Asperns zu den Gleisen, die im Fabriksareal von General Motors Austria verschwinden. Vorbei an abgestellten Güterwaggons erreichte ich durch kniehohes Gestrüpp die Wagensiedlung Gänseblümchen. Ein Wagenmensch, so die Selbsttitulation, ist kein Nomade per se, sondern sucht eine mit herkömmlichen Wohnungsangeboten zugegeben wenig kompatible Form selbstbestimmten Lebens. Als ich mich durchs Gestrüpp am Rand des Ackers kämpfte, wurde ich von A neugierig beobachtet. »Na, wo kommst du denn her?«, fragte sie mich, auf der Außentreppe eines blau-gelb bemalten Zirkuswagens stehend. Den Wagen hatte sie für 800 Euro vom Zirkus Belli gekauft, eine verschimmelte, rollende Baustelle mit undichtem Dach, die sie bis zum nächsten Winter auf Vordermann bringen wollte. Seit 8 Jahren, erzählte sie, ist sie im Bus unterwegs, wirkt als Puppenspielerin freischaffend. Flexibel wie der Lebensstandort zeigt sich ihre Kunstfertigkeit. Handpuppen, Schuhschachteltheater und eine große Klamaukpuppe waren die Darsteller eines Repertoires selbstverfasster und fremder Stücke. Aufgewachsen in Rheinland-Pfalz, kaufte sie sich nach dem Studium den Bus, um drauf loszufahren mit dem Ziel, ihren Platz im Leben zu entdecken. Das Resultat nach 8 Jahren? Sie hat viel Leben gefunden und ebenso viele Plätze, jedoch keinen fixen Standort. Was als Konstante blieb, egal ob in England, Spanien oder Israel, ob sommers im Norden oder winters im Süden, war und ist der Bus. Den vor kurzem gefassten Entschluss, sesshaft zu werden, wollte sie mit Hilfe des eigenhändig reparierten Zirkuswagens umsetzen, der Ideale und der in Wien begegneten Liebe wegen. »Es gibt«, sagte A., und ich spürte die Überzeugung, die in ihren Worten steckte, »nichts Schöneres, als im Wagen zu leben. Es ist ehrlich und aufrichtig, weil man die Natur anders, näher wahrnehmen kann.« Kurz darauf brach ein Gewitter los, die von Schwächert kommenden oder dorthin steuernden Flugzeuge verschwanden in den tief hängenden Wolken und sie öffnete die Schiebetür des Busses einen Spalt weit auf tropfnasse Wiesen und Äcker, die in den nächsten Jahrzehnten zur Seestadt verbaut werden, noch aber, für ein Unwetter zumindest, die Ansichten A's glaubhaft bestätigten. »Wenn sie hier ist«, sagte A, »spürt sie, wie reich sie ist. Weil ihr Alltag sich an natürlichen Rhythmen orientieren darf, die das Wiener Stadtzentrum verwehrt.« »Das«, sagte A, »macht einige Menschen neugierig, andere dagegen haben nur Ablehnung übrig. Vielleicht«, vermutete sie, »aufgrund altbekannter, rechtspopulistisch angeheizter Klischees.« Der Rathausturm ist sichtbar, die Ringstraße hinter Baumreihen und Eisenzaun. Auf den Stufen zur Nationalbibliothek überkommt mich unvermutet eine Ahnung für die Weitläufigkeit dieser Stadt. Im nahen Innenministerium wurde vor wenigen Wochen aus nach wie vor undurchsichtigen Gründen mitentschieden, 1454 Polizisten zur Räumung eines von einer Handvoll Punks besetzten, unter dem Namen Pizzeria Anarchia bekannten Hauses im 2. Bezirk aufmarschieren zu lassen. Während meines ersten längeren Aufenthaltes in Wien fand ich, 21-jährig, Arbeit als Wächter im Sissi-Museum in der Hofburg über der Silberkammer gelegen. Die Schleich- und Fluchtwege galt es auswendig zu lernen, das Fotografieren der Totenmaske oder der vom Attentäter benutzten Pfeile zu untersagen. Regelmäßig fragten ausländische Besucher, wer Sissi überhaupt sei und woher ihre offenkundige Verehrung rühre. In den Wänden des Museums, welches einst den Habsburgern als Amts- und Wohnstätten gedient hatte, befanden sich versteckte Türen, die in spärlich eingerichtete Kammern führten. Zu Sissis Lebzeiten nützten sie der Dienerschaft als Aufenthaltsräume und Abkürzungen, um eilfertig zwischen den Herrschaftszimmern wechseln zu können. Ehe das Museum durch den Souvenirshop verlassen wird, betritt man den Speisesaal, von dessen hohen Fenstern aus ich beobachten konnte, wie Wolfgang Schüssel aus dem gegenüberliegenden Bundeskanzleramt trat und zum Mittagessen spazierte. Die eigene Mittagspause im hinter dem Vorhang des Eingangfoyers gelegenen Personalbereich teilte ich mir mit Kollegen, die in auffälliger Häufung Künstler waren. Maler, Dichter, Schauspieler, die sich mit dem Teilzeitjob finanziell halbwegs absicherten, ohne viel Zeit und Energie dafür zu opfern. Wenn ich mich wundere, wo bei den Protesten der jüngsten Vergangenheit gegen das Josef-S.-Debakel zum Beispiel den Akademikerball im Gesamten oder die Demontage der linken Szene durch die Staatsgewalt ganz allgemein die Künstler und vor allem die Literaten geblieben sind und wie es sein kann, dass während der Demonstrationen gegen Schwarz-Blau im Jahr 2000 das künstlerische Engagement selbstverständlich war, 14 Jahre später aber kaum ein Schreibender die Notwendigkeit zur politischen Äußerung sieht, stelle ich mir vor, dass wir uns alle, die Autorinnen, Kritikerinnen und Verlegerinnen, in diesen Kämmerchen verstecken, froh über den sicheren Posten, nur selten durchs vergitterte Fenster das Geschehen draußen beobachtend und uns einreden, dass es besser sei, vom Rand her zu agieren, als ungebundene, weinselige Außenseiter à la Li Bai, Chinas großer Poet der Tang-Dynastie, der über die Jahrhunderte hinweg zum Schutzgott der Schankwirte avancierte. Sicher. Über den Sinn literarischer Intervention lässt sich lang und müßig diskutieren, wie auch, ob Literatur eine tendenziell subversive Charaktereigenschaft überhaupt zusteht. In Changsha, rund 17 Stunden südlich von Jian gelegene Hauptstadt der Provinz Hunan, erzählte mir eine junge Chinesin, dass Mao Zedong laut Schulunterricht zu 80% richtige Entscheidungen getroffen habe und das Volk für sich gewinnen konnte, weil er in Dichtung und Kalligraphie bewandert war. Eine Kunstsinnigkeit, die er seinem Rivalen Chiang Kai-shek voraus hatte. Diese Zweischneidigkeit zeigt sich konsequent. Ein entfesselter Körper als Gegenprogramm zur Plastikgegenwart weckt Blut- und Bodenideologie. Okubai entwickelte sich zur vermarktbaren Bewegung, als deren Türsteher die Frage nach Authentizität fungierte. Are you in or are you out? Mark Greif, einer der intellektuellen Begleiter von Occupy Wall Street und eher dem Buch, denn der Frischluft zugeneigt, erzählte in einem Interview mit der Taz, im Hamburger Ableger regelrechten Hass ausgesetzt gewesen zu sein, da die Ansicht vorherrschte, jemand, der noch keine Nacht im Zelt verbracht hatte, habe keine Ahnung von Occupy. Das Verschwinden weiblicher Aktivisten aus der offiziellen Wahrnehmung trotz einer generell starken feministischen Prägung oder das Unterwandern durch rechtes Gedankengut waren weitere Belege für die schleichende Zersetzung, die auch die Wiener Occupy-Version am Heldenplatz ergriff. Im Gänseblümchen sah man das Konzept Widerstand pragmatischer. Letztlich ging es darum, ein Miteinander verschiedener Weltanschauungen zu ermöglichen. A. erzählte mir, dass die Wohnwagensiedlung den Nachbarn der hinter Bahndamm und Wald gelegenen Häuserreihen suspekt sei, obwohl ein gegenseitiges, näheres Kennenlernen die Bedenken leicht zerstreuen könnte. Vor wenigen Tagen, so die Puppenspielerin, kam einer vorbei, der erste, der sich ein eigenes Bild machen wollte. Er blieb für mehrere Stunden und reagierte auf das Gänseblümchen wie Allergiker auf Pollenflug, allerdings im verkehrten, sprich äußerst positiven Sinn. Früher, sagte A., hingen fahrende Künstler, erreichten sie eine neue Stadt, weiße Wäsche aus ihren Wägen, um anzukündigen, dass man nichts von ihnen zu befürchten, aber alles zu erwarten habe.